Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Das sagt er ja auch mehrmals, er sagt es auch noch am Ende bei der Krönung noch dem Volk so, ja, das waren Viserys letzte Worte und nur deswegen und auch nur deswegen machen wir das jetzt, weil ich habe natürlich keine anderen Pläne gehabt.
Ich bin
ja Otto Hightower, ein netter Mensch, dem man vertrauen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Herzlich willkommen auch auf YouTube. Ja, zum vorletzten Mal sprechen wir hier über eine Folge von House of the Dragon. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler. Wenn ihr also die Folge 9 noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr das jetzt nachholen oder euch auf Spoiler gefasst machen. Ja, wir erklären jetzt in diesem Podcast, was nach dem Tod des Königs passiert. Wir sprechen über das schicksalhafte Treffen zwischen Alicent und Rhaenys und über die Krönung von Aegon, die nicht so ausgeht, wie sich die Beteiligten das erhofft haben. Wir, das sind
Lisa Oppermann
und Fabian Douglas, genau. Herzlich willkommen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Ja, schön, wie immer, wieder hier zu sein, in diesem wundervollen Podcast.
Ja, was für ein, so startet man doch die Woche schön. Erstmal hinsetzen und knapp eine Stunde beste Unterhaltung. Freue mich wieder jedes Mal. Ja, und wir haben ja schon am Ende der vorherigen Folge, wussten wir ja schon, was jetzt kommt. Viserys stirbt, das heißt, jetzt geht's los. Was waren denn so deine Erwartungen nach der vorherigen Folge? Hat jetzt das diese Folge, die da heißt The Green Council oder auch der Grüne Rat, hat die Folge das erfüllt?
Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie genau das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Also ich wusste ja, also halt durch das Buch, was ungefähr oder was eigentlich genau passieren wird oder was passieren könnte, was wie quasi übernommen werden könnte in die Serie. Und ich habe eigentlich erwartet halt wirklich, dass wir halt genau diese Council-Szene, genau dieses Hinterrücks, dieses Plan, dass gleich sofort da irgendwie alles gestartet wird, dass sozusagen die Krönung von Aegon dann in die Wege geleitet wird, dass es halt sofort so passiert und diese ganzen Abläufe von wegen, genau, dass erstmal niemandem Bescheid gesagt wird, dass da Leute eingesperrt werden, dass da sozusagen gleich ein bisschen sortiert wird, wer da Team Black und Team Green ist und so. Das hat sich dann ja alles wirklich so abgespielt. Und es kamen aber auch noch neue, coole Sachen dazu, die sich so im Buch nicht befunden haben, die ich aber sehr, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass die dann trotzdem dabei waren.
Genau.
Also eigentlich ist sogar noch mehr passiert, als ich wollte. Also eigentlich ist es noch besser.
Ja, es ist viel passiert, aber es ist sogar noch mehr passiert, als wir uns so das vorgestellt haben. Und
war das bei dir auch so, dass du eigentlich dir das so vorgestellt hast?
Ja, ja. Also ich habe mir gedacht, okay, jetzt sobald der König tot ist, muss schnell passieren, muss
Action.
Schnell gehen. Und sie verlieren ja nicht wirklich viel Zeit. Aber
nee.
Also es passiert, also die Folge überrascht uns dann doch auch noch in der einen oder anderen Weise, worüber wir jetzt auch gleich drüber reden. Aber vorher erst noch ein wenig Werbung. Ja, das Internet, das gehört ja für uns nicht nur zum Alltag dazu, es gehört ja auch für viele ja so zum Beruf dazu. Und wir reden ja über das Internet, über eine Videoplattform miteinander. Und wenn da mal das Internet oder das WLAN nicht funktioniert, das ist ganz besonders schlecht. Aber oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Und wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde. Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Das war's von der Werbung. Gehen wir zurück zur 9. Folge. Okay, dann lass uns doch mal kurz recappen, was passiert denn nach dem Tod des Königs? Also ein sehr junger Diener geht zu der Talia, das ist ja eine der wichtigeren Dienerinnen oder Mägde und die überbringt dann die schlechte Kunde. Otto, die erste Frage von Otto ist auch gleich, oder der erste Satz, den er sagt, ist nicht irgendwie, oh wie schlimm oder oh, mein Freund ist tot, sondern die erste Frage ist, who knows, also wer weiß es.
Mhm.
Ne? Es ist auch so wieder so typisch. Dann
typisch Otto,
ja,
ey.
Genau, und dann spricht eben auch Rhaenyra mit ihm über die letzten Worte, so wie wir uns das ja auch schon befürchtet haben, dass sie das genau so auffasst, wie sie das auffasst, nämlich, dass diese Delirien, Worte im Delirium, dass das der Wunsch des Königs, des verstorbenen Königs, war, dass Aegon, nämlich der Aegon der Zweite, also sein Sohn, dass der auf dem Thron sitzt, wobei wir ja wissen, es ist eigentlich in Wirklichkeit, redet er von dem Aegon, dem Eroberer. Und in den Kommentaren sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, wir haben beim letzten Mal was vergessen zu erwähnen, nämlich Viserys hat mit Rhaenyra über die Vision von Aegon, dem Eroberer, gesprochen. Mit Alicent hat er darüber aber nie gesprochen. Mit Alicent hat er über seine eigenen Träume gesprochen. Erinnerst du dich noch? Das war unter anderem...
Ah, diese Feuerszene.
Ja, genau. In Folge 3 vor dem großen Lagerfeuer war das. Und also kein Wunder, dass Alicent da auf andere Gedanken kommt, weil sie hat ja den ganzen Hintergrund, sie hat ja den Kontext nicht dazu. Und
aber sie hat einen anderen Kontext quasi, oder sie hat ja das Gefühl, sie hat dann, also das ergibt ja Sinn, weil sie dann hat sie ja schon mal etwas gehört, was damit zusammenhängt.
Genau, und er hat es ja auch ganz konkret gesagt, er träumt davon, er hatte diesen Traum immer und immer wieder, dass sein Sohn auf dem Thron sitzt. Und ich glaube, er sagt, es ist ja sogar das Letzte, was er zu Alicent in dieser Szene in Folge 3 sagt, habe ich irgendwie daneben gelegen. Also war das irgendwie, what if I was wrong? Also was, wenn ich jetzt das irgendwie falsch gemacht habe und Rhaenyra zur Thronerbin bestimmt habe, was, wenn das falsch war? Also dementsprechend, also keine große Überraschung eigentlich, dass Alicent jetzt sagt, okay, wir setzen meinen Sohn auf den Thron. Und das fällt, diese Entscheidung, in Anführungszeichen, fällt dann ja auch in der Sitzung des Grünen Rates, der sofort einberufen wird.
Apropos frühere Folgen und Alicent, ich habe eben noch mal kurz geblättert im Buch, weil ich wissen wollte noch mal genau, wie das da auch so ein bisschen abgelaufen ist nach dem Tod von Viserys und wie lang das dann auch war. Und ich habe dann zufällig habe ich eine Seite aufgeblättert, wo stand, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass es so ein bisschen komisch ist, dass Alicent eigentlich so war, so, yo, bei euch Targaryens, das ist ja ganz schön komisch, dass ihr da so eure Kinder verheiratet und sowas. Und dann haben wir so angemerkt, hä, aber sie macht das doch jetzt auch. Und durch dieses zufällige Blättern im Buch habe ich rausgefunden, dass da stand, König Viserys hat die Kinder verheiratet. Da stand nicht, Alicent hat die verheiratet. Sodass ich dann dachte, ergibt irgendwie mehr Sinn, weil Viserys ja sozusagen noch mehr daran liegt, die Targaryen-Tradition fortzuführen. Und Alicent hat dann vielleicht gar keine also Entscheidungsgewalt in dem Fall gehabt oder hat ihn da gar nicht so beschnacken können. Das passt jetzt eigentlich zu nichts, was wir gleich sagen werden, aber ich wollte es gerade mal kurz einwerfen wegen vorherigen Folgen und neuen Erkenntnissen, die man gewonnen hat.
Genau, und dann kannst du wahrscheinlich, geht's dir so wie mir, wenn ich irgendwie was unbedingt sagen muss, dann muss ich sagen, ansonsten kann ich schlecht schlafen.
Ja, und ich muss es richtig stellen und diese neuen Infos verbreiten an euch alle, die es hört. Jetzt wisst ihr es auch.
Jetzt wisst ihr es auch, genau. Genau. Also, wie gesagt, die Sitzung vom Grünen Rat, das fordert auch, und das Ganze, wie lange dauert es? Und es fließt bereits Blut, schon das erste Opfer, nämlich der Lord Beesbury, also der Herr der Münze, der ist der Einzige im Grünen Rat, der das nennt, was sie da gerade machen, beim Worte nennt, nämlich Hochverrat. Also sie stellen sich gegen den Willen des verstorbenen Königs und dafür, dass er diese Wahrheit ausspricht, muss er dann ja auch gleich mit dem Leben bezahlen. Unser Schmorkohl bringt ihn nämlich um, sehr unzeremoniell.
Kristen Cole hat aber schon wieder so eine klassische Kristen Cole-Aktion gemacht, ne? Also erstmal bringt er ihn halt um, okay, gut, das hätte auch wahrscheinlich jemand anderes sein können. Aber danach kommt es ja dazu, dass der quasi Chef der Königsgarde, Westerling?
Lord Commander Westerling.
Westerling, genau, dass er dann so sagt, so, yo, wie war das denn überhaupt noch? Ich glaube, dass Kristen Cole irgendwen bedrohen wollte oder so. Also auf jeden Fall gibt es da so eine Auseinandersetzung zwischen den beiden und er sagt halt so von wegen, Junge, leg dein Schwert runter. Und dann sagt Kristen Cole so, nein, ich muss die Königin verteidigen. Nein, das ist Verrat. Oh mein Gott.
Ich glaube, es ging genau um Beesbury.
Es ging dann um ihn, okay. Weil Alicent sagt dann nur so, hey, ich habe literally nichts gesagt, alles ist okay, du musst hier niemanden für mich umbringen. Und das ist gefühlt irgendwie schon zweimal vorgekommen in der Serie, dass er so ist, ich muss jemanden verteidigen. Und alle anderen so, nein, musst du nicht. Entspann dich.
Ja, entspann dich, das müsste man dem öfter mal sagen. Ja, Lord Commander Westerling, der legt dann ja seinen Mantel ab. In den Büchern ist er, glaube ich, auch, soweit ich weiß, schon lange tot, ne?
Das weiß ich gerade nicht mehr genau, muss ich sagen.
Okay, also ich bin mir zu 90% sicher, er ist schon seit langen Jahren tot, weil ich meine, wir haben ja auch diverse Zeitsprünge schon gehabt und er ist ja schon in Folge 1 der Serie ist er ja auch schon ein etwas älterer Mann. Insofern passt das. Okay, und es zeigt sich jetzt eben in der Sitzung des Grünen Rates, Also Alicent meint ja, sie überfällt jetzt den grünen Rat mit oder den kleinen Rat mit ihrer Entscheidung. Nee, alle wissen das schon oder alle sind darauf gefasst und so, ja, wir haben das schon lange geplant. Und sie ist sehr entsetzt, was ich sehr witzig fand, weil wir haben in den vorherigen Folgen ja, also haben wir auch schon drüber geredet, dass die Serie das ja aus der Perspektive von Rhaenyra zeigt und Alicent, die Königin Alicent, ja in einigen Szenen nicht besonders gut wegkommt. Und hier ist es jetzt anders. Hier ist es jetzt so, dass sie tatsächlich, also wir können nachvollziehen, warum sie die Entscheidung trifft, wie sie trifft, weil sie meint ja wirklich, es ist der Befehl des Königs und dem fühlt sie sich verpflichtet. Und dieses Ganze, was da jetzt, was so das eben nach sich zieht, dass man eben die Gegenseite ausschalten muss, dass man sicherstellen muss, dass die richtigen Leute auf der richtigen Seite stehen. Also dieses ganze blutige Klein-Klein, das befiehlt sie gar nicht, sondern das ist ihr Vater und der Rest des Rates, der dahinter steht. Fand ich auch ganz interessant, dass hier sie wieder in dieser Folge wieder positiver geframed wird.
Ja, total. Ich finde generell, dass sie in der Folge auch sehr viel positiver dargestellt wird als im Buch, weil sie erwähnt ja auch mehrmals in der ganzen Folge so, was ist mit Rhaenyra? Muss man sie wirklich umbringen? Ist das eine gute Idee? Sollte man es sich lieber lassen? Und dass halt auch, ich glaube, später als Viserys so eingepackt wird da von den, wie heißt denn das in echt?
Also so quasi mit diesen,
genau, dieser Ritus, der da gemacht wird, genau. Das macht sie im Buch irgendwie erst, das wird, glaube ich, erst nach 10 Tagen oder so gemacht und so lange lässt sie ihn da einfach rumschimmeln.
Genau.
Und in der Serie macht sie das dann halt anscheinend auch ein bisschen eher und
aber halt auch nicht sofort. Also das ist mir sofort aufgefallen, dass als Gegenbeispiel die Bestattung von Waymond in der Folge davor, du erinnerst dich, da ist es wirklich tot, zack, nächste Szene oder das nächste, was wir von ihm sehen, ist der Bestattungsritus. Und jetzt hier in dieser Folge dauert es über 20 Minuten, bis sie sich dann mal bequemen, den vor sich hin modernden König einzupacken. Also hier.
Ja, also die Prioritäten waren trotzdem immer noch nicht so vorhanden, wie sie eigentlich sein sollten, aber es war nicht ganz so schlimm wie im Buch irgendwie.
Genau, also, aber nochmal, also es passiert jetzt sehr viel. Also im Grünen Rat wird eben sich dafür entschieden, okay, wir machen das jetzt und wir ziehen es jetzt durch. Und Lord Eric und Eric, die werden nach dem Prinzen, noch Prinzen, aber dann bald König Aegon geschickt. Weil wenn dem jetzt irgendwas zustößt, ist auch uncool. Auch sehr cool.
Für den ganzen Plan ein bisschen zerstören irgendwie.
Ja, genau. Und auch sehr interessant, dass der eine wird von, also nee, Eric und Eric, die werden ja von Otto losgeschickt, während Alicent Kristen Cole losschickt mit anderen Befehlen, nämlich bring den bitte zu mir. Was ich auch ganz interessant finde, ist ja, dass ich, das können wir vielleicht jetzt schon mal kurz ansprechen, weil ich finde, so wichtig ist es dann auch nicht, dass sich ja diese Zwillinge, Eric und Eric, dass die sich dann ja trennen, ne?
Eric und Eric.
Ja. Eric und Eric. Und in den Büchern ist das auch so, dass sich also quasi einer dann für die andere Seite entscheidet, aber es ist tatsächlich einfach so, dass der schon die ganze Zeit auf Dragonstone stationiert ist und dass der halt zufälligerweise oder vielleicht auch aus eigener Entscheidung heraus bei der Prinzessin Rhaenyra war und deswegen kommt dieser Split im Buch nicht so. In der Serie ist es jetzt so, dass die sich halt ja, ein bisschen so, der eine sagt halt, okay, Aegon, das wird einfach kein guter König. Und der andere sagt, nein, aber wir haben einen Eid geschworen. Und der andere so, nee, das kann ich nicht und geht dann einfach.
Da sind die Gedanken von den beiden noch so ein bisschen mehr dargestellt. Im Buch ist es echt einfach so, die sind halt da, das ist halt so irgendwie.
Die sind nicht so wichtig. Ja. Ich meine, es ist ja ein Geschichtsbuch und die Gedanken oder die Zweifel oder was auch immer der Königsgarde ist halt nicht wichtig für die Geschichtsbücher. Also die werden dann losgeschickt, dann werden Rhaenys sowie die Diener und Mägde, die werden eingesperrt. Also, dass man Rhaenys einsperrt.
Wird eingesperrt.
Dass man Rhaenys einsperrt, okay, verstehe ich. Aber dass halt auch wirklich, wie es aussah, alle Diener und alle Mägde eingesperrt werden, ganz schön heftig.
Ja, voll, also gut.
Weißt du auch warum? Halt also ging es dann nur darum, dass die Kunde nicht nach außen dringt oder hatte das noch irgendwelche anderen finsteren Hintergründe?
Nee, das im Buch ist tatsächlich so, dass gesagt wird, sperrt alle ein, die das wissen könnten, damit es nicht nach außen dringt und läutet bloß die Glocken nicht, es darf niemand wissen. Und im Buch ist Rhaenys ja auch, glaube ich, gar nicht, die ist ja auf Dragonstone oder in Driftmark wahrscheinlich.
Sie ist nicht dabei, genau.
Nicht? in der Red Keep. Also deswegen mussten sie die dann für die Serie, das war dann wahrscheinlich noch ein bisschen krasser, dass sie jetzt, die mussten sie ja einsperren, weil sie aufgrund dieser eingeschobenen Nachfolgediskussion mit Waymond war sie dann ja in der Serie im Schloss oder ja. in der Burg.
Und wollte vielleicht noch ein bisschen länger mit ihrem Cousin abhängen, wer weiß. Ich frage das auch nur deswegen, weil man in dieser Szene, wo die Dina und Mac da eingesperrt werden, ja den Lord Confessor, also Larys Strong im Hintergrund sieht, der ja, also das ist seine Aufgabe, Gefangene zu foltern. Und insofern, deswegen habe ich gefragt, weil das sieht eben sehr böse und düster und fies aus, wenn der da im Hintergrund
das, steht das, also wurde das gesagt in der Serie oder steht das im Buch?
Das ist im Buch, steht das drin und wir sehen ihn ja auch in, ich weiß nicht, ob es der, das war die Folge, in der Lord Strong, also der Freund von Rhaenyra, gestorben ist. Da sehen wir ihn ja im Kerker, wo er sich da die Gefangenen rauszieht und die Zungen abgeschnitten werden. Also ich weiß nicht, ob es so verbatim in der Serie gesagt wird, aber es ist tatsächlich sein Job.
Okay, also es kann natürlich sein. Ich meine, Larys ist halt ein kompletter Assi, der wird vielleicht dann auch irgendwen foltern. Aber so die Grundidee war nicht da, dass das passieren sollte eigentlich. Außer vielleicht die Leute, die dann quasi, Otto, es gibt ja später noch die Szene, wo Otto so alle Lords und Ladies im Thronsaal versammelt und niemanden rauslässt, bis die dann eine Ansage gemacht haben, ob sie jetzt Aegon supporten oder nicht. Und es kann natürlich sein, dass die Leute, da gab es halt zwei Leute, die sie gesagt haben, nee, wir haben Rhaenyra geschworen, dass wir ihr dienen, wir machen das jetzt nicht. Und da kann ich mir vorstellen, dass die dann vielleicht gefoltert oder tendenziell auch erhängt werden, wie dieser andere Mensch,
der sich da rausnehmen wollte. Ja, ich weiß leider nicht, wer ist der Typ, der ganz in Schwarz gekleidet ist, der wird dann ja abgeführt und an seiner Leiche habe ich auch einige Blutflecken gesehen, also vielleicht war da der Klumpfuß nochmal zu Gange, aber das ist genau das, was danach passiert, dass eben einige der Lords und Ladies gezwungen werden, das Knie zu beugen, einige machen es nicht. Ich glaube aber, das sind halt die zufälligerweise in der Red Keep sind, also weil ja die Prinzessin eben auch kurz zuvor da war.
Ja, die können ja gar nicht so schnell dahin gekommen sein.
Genau, also die das halt das Pech haben, jetzt gerade da zu sein, die werden da vor die Wahl oder vor die Nichtwahl gestellt. Und erst jetzt in der Folge passiert das mit den Bestattungsriten. Also man sieht schon, was da alles jetzt für Kleinigkeiten in Gang gesetzt wurden, nur damit halt der Richtige auf dem Thron sitzt. Also ist schon eine ganze Menge. Und wir haben da ja auch einige Sachen ausgelassen. Aber was wir nicht auslassen, ist eine sehr coole Szene zwischen Alicent und Rhaenys. Denn, wie ich ja schon gesagt habe, Rhaenys ist ja eingesperrt. Und die Königin Alicent oder die Noch-Königin besucht sie dann.
Ich glaube, es ist das erste Mal, dass die beiden auch so wirklich direkt eine Szene miteinander haben, oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mal so geschnackt haben irgendwann. Ja, ich bin ja, wie ich seit Folge 1 sage, ich bin ja Team Rhaenys. Ich liebe Rhaenys, ich liebe alles mit Rhaenys und diese Szene war so gut. Ich fand die so gut geschauspielert und die Dialoge waren auch richtig gut. Also dieses Hin und Her und wie sich das dann irgendwie immer mehr gesteigert und ineinander verzahnt hat irgendwie. Und da gab's ja auch, also vielleicht willst du nochmal weiter erzählen, was eigentlich passiert ist. Oder warst du schon fertig? Also Alicent will ja im Prinzip Rhaenys auf ihre Seite ziehen, indem sie sie einsperrt und ihr sagt, sei hier, du willst doch bestimmt auch eigentlich nah an der Krone sein und indirekt ein bisschen Macht ausüben. Hier ist dein Platz dafür.
Nee, sie sagt ja auch so, also pass auf, weiß ja jetzt was, also die Rhaenys ist ja nicht doof, die sieht ja oder kann sich ja schon denken, was passiert. Und sie, Alicent stellt sie halt vor die Wahl. Also wenn du uns unterstützt, dann kannst du Driftmark behalten. Und was ich auch sehr schön fand in dieser Szene, dass so das Ganze, was ja dem zugrunde liegt, ist ja so die Zwänge des Patriarchats und wie die Frauenfiguren der Serie versuchen, dagegen aufzubegehren. Das haben wir ja immer wieder schon gehabt. Also Alicent versus Rhaenyra, Rhaenys versus Rhaenyra und so weiter. Und hier ist es auch wieder so schön dargestellt. Also, dass Alicent sagt ja Rhaenys, also wir dürfen nicht auf dem Thron sitzen, aber immerhin können wir ja die Männer so ein bisschen dahin stupsen oder so ein bisschen beeinflussen. Also das ist so das Maximum, was sie sich vorstellt. Und Rhaenys sagt, also beugt sich dann ja zu ihr hin und fragt sie, wolltest du nie auf dem Thron sitzen? Also sie denkt ganz anders, in ganz anderen Kategorien als Alicent, ne?
Ja, das wird danach auch nochmal klar. Da gab es ein richtig schönes Zitat, weil Rhaenys sagt, glaube ich, dass Allison gar nicht richtig an Freiheit denkt und das, was sie macht, eigentlich, dass sie quasi immer nur die Dienerin von Männern ist und dass das, was sie macht, keine Freiheit ist, sondern dass sie sich einfach ein Fenster in ihr Gefängnis baut, so ungefähr. Genau. Und das fand ich auch ganz spannend, weil wir haben ja schon am Anfang der Szene, Anfang der Folge gesehen, dass halt eben diese Szene, die du schon erwähnt hast, dass halt alle Männer schnacken und alles schon von vornherein geplant haben und Allison da eigentlich in sowas Wichtiges dann halt wiederum nicht involviert ist, sondern quasi so eine Scheinmacht ja eigentlich hatte, aber bei den wirklich wichtigen Sachen nicht dabei ist. Und das ist auch ein Setup für die Szene, die direkt danach kommt, zwischen Allison und Otto. Aber ja, das fand ich sehr schön. Und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, Eve Best ist einfach the best, wie immer. Und ich habe letztens auch eine andere Serie mit ihr geschaut, wo ich erst durch Zufall, hier Fate, The Wings Saga, habe ich geguckt, als ich krank war. Und da habe ich durch Zufall erst festgestellt, dass sie da eigentlich auch mit drin ist. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde alles gucken, was sie ab jetzt machen wird und was sie gemacht hat.
Ja, ja, sie hat in echt gar nicht diese weißen Haare, ne? Überraschung, Überraschung. Deswegen erkennt man sie manchmal nicht so auf den ersten Blick.
Ja, stimmt. Ja. Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen dazu. Und zwar hat Rhaenys nämlich gesagt, sie hat irgendwann mal so den Allison mit ihrem vollen Namen also angesprochen. Sie meinte irgendwie bla bla bla. Allison Hightower. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ob das so ein Zeichen war von wegen, dass sie damit eigentlich klarstellt, dass Allison ja keine Targaryen ist, sondern eigentlich so ein Intruder quasi, dass sie halt eigentlich sich da so reingesneakt hat. Ich fand das halt irgendwie spannend, warum sie das so diesen vollen Namen so ausgesprochen hat.
Ach, jetzt müsste ich mir noch mal die Stammbäume angucken, aber Rhaenys ist doch eine Targaryen. Hat zwar einen Valyrian geheiratet, aber sie selber ist doch. Deswegen hatte sie ja auch damals den Claim auf den Thron. Und ich glaube, das wurde halt, also sie hat das aus zweierlei Hinsicht gesagt. Einmal zum einen noch mal, um halt deutlich zu machen, so, ja, du kannst dir einreden, dass es dir nur um das Wohl des Reiches geht, aber es geht dir halt darum, deine eigene Familie oder die Interessen deiner Familie in den Vordergrund zu schieben. Und dann vielleicht auch noch mal, um halt so klar zu machen, so, okay, du bist ein Hightower und ich bin ein Targaryen.
Ja, genau. Ja, das meinte ich eigentlich auch.
Ja. Okay. Ja, dann lass uns doch dann gleich über die Szene sprechen, weil wir haben dann ja noch eine Szene, dann, also da kommt noch ein bisschen was dazwischen, aber das überspringen wir jetzt einfach mal. Alicent und Otto. Denn bisher war es ja immer so, dass Otto hat Alicent ja manipulieren können, wie er wollte. Also er hat sie sowohl manipuliert, dahingehend manipuliert, dass sie die Königin wird, also die neue Interessentin von Viserys. Und er hat ihr ja auch bei dem Abschied unter diesem Burgtor, du erinnerst dich vielleicht noch im Regen, hat er ihr ja den Floh ins Ohr gesetzt. Pass auf, also hab mal keine Illusion, wenn Viserys stirbt, dann wird Rhaenyra deine Kinder umbringen, weil die eine Bedrohung für ihren Anspruch auf den Thron sind. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, also ich glaube, es ist das erste Mal, dass Alicent sich ihrem Vater gegenüber behauptet.
Deswegen meinte ich nämlich auch, dass diese Szene, die mit Rhaenys davor, glaube ich, auch das beeinflusst hat, weil zwar stürmt Alicent am Ende der Szene so raus und sperrt Rhaenys wieder ein und so, aber diese Worte haben doch irgendwie Eindruck bei ihr hinterlassen. Eben genau dieses, ja, du wirst eigentlich halt immer noch nur von den Männern in deinem Leben gelenkt. Und dann hat sie vielleicht dadurch auch noch mal mehr gemerkt und halt auch wegen des Anfangs der Folge, dass ihr Vater da einfach ohne sie Entscheidung getroffen hat, dass, ja, dass genau das passiert ist ihr ganzes Leben lang irgendwie.
Ich habe mich zwischendurch gefragt, wenn, also ich glaube, als die da in diesem grünen Rat zusammensaßen, stell dir mal vor, Alicent hätte das jetzt nicht gesagt von wegen, ja, Viserys will, dass Aegon auf dem Thron sitzt. Glaubst du, sie hätte noch sagen können, nö, wir machen jetzt einfach so weiter, dass Rhaenyra Thron, also die neue Königin wird? Ich glaube nicht, oder?
Nee, das war alles schon so in die Bahnen gelenkt und Otto hat einfach dieses, was als Alicent ihr das erzählt hat, hat er sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht, weil er dachte, Mensch, jetzt habe ich noch einen viel besseren Grund, das alles, was ich schon geplant habe, durchzusetzen. Ja. Und das ist ja das auf dem Tablett serviert jetzt für mich hier, diese. Ja, ja. Das sagt er ja auch mehrmals. Er sagt das auch noch am Ende bei der Krönung noch dem Volk so, ja, das waren Viserys letzte Worte und nur deswegen und auch nur deswegen machen wir das jetzt, weil ich habe natürlich keine anderen Pläne gehabt. Nein. Ich bin ja Otto Hightower, ein netter Mensch, dem man vertrauen kann. Ich glaube, das wäre irgendwie, am Anfang war es ja, der Folge war es ja auch noch so, dass sie ja auch gar keine Entscheidung getroffen hat. Sie wurde ja auch gefragt, ja, Addison, was würdest du denn jetzt machen? Und da schweigt sie halt und dann ist passiert für ein paar Sekunden nichts und dann machen die halt weiter mit was auch immer sie dann sagen wollten. Was ja ein bisschen dann auch im Kontrast steht zu dieser Szene jetzt gerade eben mit ihrem Vater, weil da sagt sie am Ende der Szene so, jo, wir machen das jetzt halt alles so, wie ich das möchte. Das passiert hier, Mr. Criston Cole wird jetzt hier Chef der Kingsguarde. Dann passiert das, das und das. Das sind jetzt meine Ansagen. Ist ja auch eigentlich schon eine Entwicklung so innerhalb der Folge.
Genau, und also es gibt ja auf jeden Fall einen Split. Also die Vater und Tochter entfremden sich so ein bisschen. Wobei man muss ja sagen, so weit auseinander sind sie ja nicht. Also das, glaube ich, der einzige Streitpunkt zwischen ihnen beiden ist, soll Alicent oder soll jetzt der Befehl gegeben werden, Rhaenyra und ihre Kinder zu töten. Otto sagt ja. Alicent meint, nee, wir müssen sie erstmal vor die Wahl stellen. Also wahrscheinlich auch natürlich der Vergangenheit, der Freundschaft wegen, aber halt, weil es auch, denke ich mal, moralisch das Richtige ist.
Ja, und weil wir eigentlich wissen, dass Alicent so tendenziell eine echt moralische und nette Figur hätte werden können, wenn sie nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten belabert worden wäre. Wobei
vom Patriarchat.
Ja, eben das von
böse
dem.
Patriarchat.
Ja, nee, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber auch im Buch gelesen, dass, als ich da wieder am Blättern war, habe ich auch gelesen, dass sie aber auch in einer Szene sagt, nachdem der König gestorben ist, sagt sie nämlich so, ja, Rhaenyra wird meine ganze Familie umbringen. Ich weiß gar nicht, da müsste ich nochmal gucken, ob das überhaupt dann auch irgendwo da reingeschrieben wurde, dass Otto das sagt. Wie gesagt, Addison ist da im Buch sehr viel rigoroser, aber ich finde es halt super gut, dass sie es in der Serie jetzt so machen, dass sie da eben auch vor allem am Anfang der Folge noch mehr so moralische Dinge sieht, wie zum Beispiel, sie sagt ja noch irgendwann an irgendeiner anderen Stelle, sagt sie ja auch noch, bin ich jetzt irgendwie, nimmst du mich jetzt nicht ernst, nur weil ich nicht das nicht so einfach finde, Leute umzubringen? Sagt sie das zu Larys oder sagt sie das zu Otto?
Ah, gute Frage. Ich glaube, sie sagt es zu Otto. Ja, ja. So dieses, ja genau, dass Otto irgendwie sagt, ja, du bist ja so squeamish, ne? Also du bist ja einfach so zurückhaltend und du zögerst so sehr. Und sie sagt, nee, es ist gut zu zögern, also dafür zurückzuschrecken, jemanden umzubringen.
Was ja, das irgendwer in der Familie muss ja einen moralischen Kompass haben.
Ja, genau.
Vielleicht, wenigstens kurz mal nebenbei.
Okay, bevor wir dann über das Highlight der Serie sprechen, wollte ich noch mal ganz kurz was dazwischen schieben. Und zwar, es gibt dann ja noch ein sehr unschönes Treffen zwischen Larys und Alicent, in dem es irgendwie so dargestellt wird, als hätte Larys irgendwie einen Fußfetisch, was ich ein bisschen weird fand.
Ich finde das vor allem super unpassend, irgendwie im Bezug auf, dass er ja diese Fußverletzung hat. Irgendwie finde ich das uncool, dass sie ihm da einen Fußfetisch reingebaut haben.
Ja, also wir haben das ja schon mal angesprochen, dass wir es irgendwie etwas weird finden, dass hier dass er so negativ dargestellt wird. Also er ist ja wirklich das pure Böse. Also er hat ja wirklich keine einzige redeeming quality, keine einzigen guten
Charakterzug. Nee, man kann ihn nicht mögen, es gibt keine Chance.
Genau, insofern fand ich ein bisschen weird, weil er eben, lass mich kurz überlegen, die einzige Figur mit einer körperlichen Behinderung ist, zumindest von den Hauptfiguren oder von den Figuren, die eine Sprechrolle haben, und dann wird er halt so in die böse Ecke gestellt. Naja gut, liegt halt auch ein bisschen an der Buchvorlage, ne? Also du kannst jetzt aus ihm nicht so den strahlenden Ritter machen, aber ein bisschen.
Nee, aber auch generell. Ja. Ist es ja so auch so eine, meiner Meinung nach, nicht so tolle Tradition in Filmen, dass man halt so Bösewichte oft mit so einer körperlichen Behinderung oder Abwandlung oder irgendeinem Körper darstellt, der nicht so der Normkörper ist, in Anführungszeichen. Und das, was ja wiederum irgendwie dann das quasi gleichsetzt mit, okay, wenn man nicht so aussieht wie von der Gesellschaft gewollt, dann ist man automatisch irgendwie böse oder verwerflich oder so. Also das ist schon so eine Trope, die öfter mal vorkommt, und weiß ich nicht, ob man, wie gesagt, also ob man das dann so offensichtlich in die Serie hätte reinbauen sollen, bin ich jetzt nicht so.
Ich hätte es ja vielleicht interessant gefunden, wenn das so eine self-fulfilling prophecy wäre, weißt du? Also wenn es so eine Szene gäbe, also fällt mir jetzt spontan ein, in der irgendwie deutlich wird, dass Larys auch so von der Gesellschaft in diese Rolle reingedrängt wurde, weil ihm niemand was zutraut, weil er halt diesen Klumpfuß hat, weißt du? Aber
er ist einfach nur da und er ist böse, er hat halt auch keine Backstory, die das irgendwie legitimieren würde, dass er eben genauso jetzt da gezeigt wird. Nee,
vielleicht kommt es noch, aber schauen wir mal. Also aktuell ist er halt eine der wenigen Figuren, die wirklich das pure Böse ist, und wo er ja von Figuren umgeben ist, die sehr grau sind, die sehr viele Graustufen haben und sehr, sehr rund sind. Also da sticht er so schon ein bisschen raus. Aber das war gar nicht so das, worüber ich reden wollte. Ich wollte eigentlich mit dir drüber reden, und zwar Laris sagt ja Allison, dass es dieses Spionagenetzwerk gibt, und Otto bedient sich dieses Spionagenetzwerkes, und deswegen hat er auch so diese Macht. Und er sagt ihr dann, also wir müssen, wenn du willst, dass dieses Spionagenetzwerk also quasi in sich zusammenfällt, und wenn du willst, dass dein Vater nicht mehr diese Macht hat, dann müssen wir den Kopf ausschalten, und dann hat sich das alles erledigt. Er hat dann noch dieses Bildnis von dem Bienenschwarm, der ohne Königin halt nicht weiß, wo er hinfliegen soll. Und dann sehen wir später so ein brennendes Haus und eine ominöse, dunkel gekleidete Gestalt, die dann davon wegläuft. Weißt du noch? Genau. Ja. Und also, es wird nicht explizit gesagt, aber ich vermute mal, es ist wieder einer von Laris' Männern, denn das ist sowohl offensichtlich ihr Modus operandi, irgendwo Feuer zu legen und dann, dass dabei dann die Menschen bei umkommen. Und ich habe mich halt noch gefragt, wessen Haus ist das? Wer stirbt da? Weil es wird nicht explizit gesagt.
Ja. Dass das aber was anderes, also ich habe das so verstanden, dass dieses brennende Haus dieses Haus ist, wo diese komischen, leicht verstörenden Kinderkämpfe stattfinden, weil ja der White Worm und Otto Hightower haben ja dieses quasi Agreement, dass, was ich auch eine super, ich muss sagen, ich finde das ein bisschen einen komischen Grund für den Weißen Wurm, quasi, dass sie da dass sie den König im Prinzip festhält, weil sie diese Kämpfe da stoppen will. Ich finde, weil wir haben ja auch erst von diesen Kämpfen jetzt erfahren, und jetzt ist das so ein großes Ding, dass sie genau deshalb so viel jetzt da riskiert, um den König festhält. Aber ich dachte halt, dass Otto Hightower, ich dachte halt erst, dass er das so ein bisschen verarscht und da eh nichts machen will. Aber als das Haus gebrannt hat, dachte ich halt, dass das vielleicht eben dieses Gebäude ist, wo das stattfindet. Aber vielleicht stimmt es auch nicht.
Ja, wer weiß. Also kann er sich da auch so rausreden im Sinne von, naja, aber ich habe ja den Prinzen nicht bekommen, weil der Prinzen ist dann ja bei Alicent gelandet. Ne? Insofern, ich habe das so empfunden, also so, wie das so gezeigt, also von der Art und Weise, wie das so geframed wurde, dass das das Haus von dem White Worm ist, also für Missania, die da stirbt. Weil sie ist ja der Kopf des Spionagenetzwerkes.
Ja, ja.
Also insofern, wenn ihr da draußen irgendwie eine Idee habt, wessen Haus das sein könnte, das da abfackelt, schreibt es uns gerne in den Kommentaren.
Ja.
Ihr seht ja immer mehr als wir, ne?
Aber vielleicht gibt's ja dann in der nächsten Folge, wenn es jetzt Miseria war, noch so eine Szene, wo Damon irgendwie noch, weiß nicht, da vorbeikommt oder so, weil ich meine, so oft haben wir Miseria jetzt nicht gesehen, aber trotzdem hatte sie ja diese Connection zu Damon irgendwie. Also hatte das sie vielleicht mal, kommt dann in der nächsten Folge noch irgendwas. Ja. Aber ja, kann natürlich auch sein, dass das Laris Doing war. Laris ist einfach, oh mein Gott, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, wo jemand meinte, dass Laris dieser Mensch ist, dieser Typ, dieser eine Typ in der Bar ist, den man nicht mehr los wird und der ihn dann für immer nervt. Und das habe ich so ein bisschen, ich meine, erst so die grausamere Version davon, aber ich habe so ein bisschen, ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil er ist ja auch so, das ist ein bisschen so wie mit Kristen Cole, dass die beide immer im Namen von Alicent halt irgendwelche Leute umbringen und Alicent danach immer so ist, so, ich wollte das nicht, wieso? Und das macht er irgendwie eher auch ständig.
Ja. Mir ist übrigens noch ein Argument eingefallen, warum das Haus von White Worm sein könnte, weil ja die Figur in der Buchvorlage eigentlich keine Rolle spielt. Ne?
Ja, sie wird nur kurz erwähnt, glaube ich mal,
also
am Anfang.
Sie verlässt ja dann, muss dann Damon verlassen und ist danach auch, wird nie wieder, also soweit ich das Buch gelesen habe, wird sie nie wieder genannt. Insofern würde sich das ja anbieten, dadurch, dass sie ja jetzt hier eine größere Rolle spielt, dass sie da dann wieder auf eine Ebene mit der Buchvorlage kommen. Aber uns rennt so ein bisschen die Zeit davon. Ich muss ja immer noch so ein Auge auf die Uhrzeit haben. Und wir sollten auf jeden Fall noch über die Krönung sprechen. Denn
die Krönung,
ja,
oh mein
also
Gott.
Das Volk, das einfache Volk, wird ja tatsächlich also wie so eine Viehherde von den Goldcloaks Richtung Drachengrube
so
geprügelt.
Reingetrieben irgendwie.
Genau. Interessanterweise auch, ich habe nochmal nachgelesen, in den Büchern steht, also da passen 80.000 Menschen rein in diese Drachengrube.
Das sah auch ziemlich groß aus da, also wie so eine große Konzerthalle im
Prinzip. Ja, wie so eine Arena. Also für mittelalterliche Verhältnisse ist das ja eine ganze Menge. Und dort wird dann eben König Aegon gekrönt. Und da könnte man auch wieder so viel drüber reden. Also wir haben darüber vor die Szene Aegon mit seiner Mutter Alicent, wo er nochmal deutlich sagt, ich wollte das nie. Und mein Vater, also Viserys, der hat ja auch irgendwie gesehen,
der
mochte mich nicht, magst du mich wenigstens? Naja, und wir wissen, das fand ich auch so sehr interessant, bei der Inside the Episode hat der Ryan Condal gesagt, also der Showrunner, wir wissen bis jetzt noch gar nicht, was wird das eigentlich für ein König? Weil was wir jetzt bisher von ihm so gehört haben, mitbekommen haben, ist jetzt nicht das Beste. Also ich meine, Aemon,
also,
der Bruder.
Das Schlimmste eher.
Ja, genau. Also Aemon, der Bruder, der sagt das ja sogar, also ich sollte eigentlich derjenige sein, der König wird, weil ich bin offensichtlich jemand, der mehr Disziplin hat und der trainiert und du vergnügst
dich. Und keine Leute vergewaltigt wahrscheinlich, ja. Und nicht zum Spaß zu irgendwelchen Kinderkämpfen geht und da Bastarde zeugt.
Also nicht, ja genau. Und, und dann, also läuft er ja, also er wird dann ja gekrönt, er bekommt die eiserne Krone von Aegon dem Eroberer auf den Kopf. Das ist ja übrigens auch Teil von Viserys Traum. Also, our son was born wearing Aegon's iron crown. Vielleicht ist es so eine.
Ah, das wusste ich gar nicht mehr so en Detail.
Ja, ich habe es extra nochmal nachgelesen. Okay. vor der Folge. Das sagt er aber, glaube ich, nur zu Emma und nicht zu Alicent. Wobei, nee, Moment, das mit der Krone, glaube ich, sagt er doch schon auch zu Alicent. Insofern, vielleicht machen sie das absichtlich, um nochmal halt so den Claim zu verstärken und um es dann so dastehen zu lassen, als sei das alles so im Sinne von Viserys, weil wer weiß, wem er seinen Traum noch erzählt hat. Auch interessant, während der ganzen Krönungszeremonie ist dir aufgefallen, dass eine Person nicht zu ihm hinguckt, zu Aegon? Das ist fiese Trickfrage, es tut mir leid.
Ich weiß auf jeden Fall, nee, die nicht hinguckt.
Helaena. Helaena guckt an vielen Stellen ganz offensichtlich weg, so wendet so ihr Gesicht ab.
Ja, aber das ist witzig, weil ich habe gerade an Helaena gedacht, weil ich mich mir aufgeschrieben habe, dass sie einmal sehr spezifisch zu ihm guckt und ihr Gesicht diesen Ausdruck hat von wegen, oh nein, alle meine schlimmsten Befürchtungen und Vorhersagen gehen gerade in Erfüllung, scheiße. Ja. Deswegen dachte ich nicht, dass du sie meinst, weil ich noch genau weiß, dass sie einmal so richtig hingeguckt hat. Und
ja, das war so später, als so quasi sie keine große Wahl habe. Aber mir ist aufgefallen, dass ganz oft wird sie so gezeigt, so an der Seite. Und als nun.
Ah, doch, stimmt auch. Ich weiß auch wieder, es gibt so eine Folge, wo sie wegguckt, als wenn sie es gar nicht mit ansehen kann, dass jetzt ihr Mann auch noch ihr Bruder auch die Macht des Königs auch noch hat.
Ja, ihr Bruder so, / Mann, ne? Also man könnte ja meinen, dass gerade sie irgendwie genau hinschaut. Aber nee, sie guckt an vielen Stellen weg und ich habe mich gefragt, warum? Denn sie ist ja eine, also sie hat ja so die Gabe der Vorhersehung, das haben wir bisher in diesem Podcast noch gar nicht angesprochen, aber es gibt so ganz viele kleine Szenen, wo sie so vor sich hin irgendeinen seltsamen, mysteriösen Satz sagt und in der nächsten Folge oder in derselben Folge tritt das dann ein. Also ganz eindeutig hat sie einmal so gesagt zu Aemon, dass er noch erst ein Auge schließen muss, bevor er einen Drachen bekommt. Und genau das ist dann ja auch passiert. Also er hat ein Auge für immer geschlossen, ihm wurde ein Auge ausgestochen und erst dadurch oder im Nachhinein dadurch hat er dann Vhagar bekommen. Und sie sagt, das ist mir dann so, ich habe es mir extra aufgeschrieben, there is a beast beneath the board. Also es gibt da ein Monster, ein Ungeheuer, so unterhalb der Bretter. Und ich habe mir gefragt, ob es das ist, was sie meint. Also weil was passiert während der Krönung, während der König Aegon da das Volk einpeitscht, Rhaenys hat sich ja weggeschlichen und hat so gesagt, okay, jetzt ist meine Chance, schnappt sich ihren Drachen, bricht frei und fliegt davon. Ich habe mich so gefragt, ist das, was sie vorhergesehen hat? Was glaubst denn du?
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es halt dieses metaphorische Level hat oder ob es wirklich dieses genau direkte Level hat. Es könnte natürlich einerseits sein, dass sie meinte, dass Rhaenys da mit ihrem Drachen durchbricht, aber natürlich auch das Beast Beneath the Board, also das Monster unter den Brettern, unter der Oberfläche so irgendwie, könnte natürlich auch das metaphorische Monster des ganzen Konfliktes, den wir in der ganzen Staffel gesehen haben, sein, der jetzt quasi aufbricht in dieser Folge, dadurch, dass der König gestorben ist. Aber natürlich wäre das Offensichtliche, der ultra coole Rhaenys-Move. Ich dachte erst, meine Lieblingsszene ist, dass Alicent und Rhaenys reden, aber dann kam diese Szene. Und ja, ich weiß, ich muss anmerken, es sind sehr viele unschuldige Menschen dabei gestorben. Das ist nicht gut, das finden wir nicht gut. Aber es sah extrem cool aus, wie Rhaenys einfach auf Melis da rauskam. Und ich saß vorm Fernseher und dachte mir nur so, oh mein Gott, das ist so geil. Sie hat einfach die coolste Szene jetzt aus der gesamten Staffel, also die most badass Szene. Also richtig cool.
Und
vor allem,
ja,
Nee, ich wollte noch sagen, ich fand das cool, wie sich das so ein bisschen angekündigt hat, weil sie wurde ja von dem Eric mit E, glaube ich, wurde sie ja so aus der Burg gelotst. Und dann wurden die ja so getrennt, als quasi die ganzen Leute da so hingefercht wurden zu der Krönung. Und dann war sie erst so, oh mein Gott, Panik, Panik. Und dann hat sie auf einmal gelächelt und die Glocken haben geläutet. Und ich dachte erst so, wieso lächelt sie jetzt? Sie hat ja keinen Grund. Es wird ja gerade jetzt hier Mr. Aegon gekrönt. Und dann war ich so, aha, sie hat gerade verstanden, dass sie zu den Drachen, also zu der Dragon.
Man sieht den sogar am Horizont. Siehst du, wo die hingeführt werden und im Horizont siehst du die Drachengrube und sie sieht das.
Ah ja, genau, ja. Ich dachte, du meinst, dass sie den Drachen sieht und ich war so, hä, ist der nicht irgendwo unten? Naja, genau, sie lächelt dann und dann ist sie schon so, dann geht sie einfach so mit dem Flow und lässt sich da so hin transportieren und ja, jetzt wolltest du noch irgendwas sagen und ich habe dich unterbrochen.
Macht nichts, also
Rhaenys Fangirling.
Ja, also auch übrigens ein Moment, den es im Buch nicht gibt, aber den sie halt eingebaut haben.
Den nehme ich gerne, den Moment.
Ja. Auf jeden Fall, sie geht ja dann mit ihrem Drachen also nicht sofort weg, sondern sie geht nochmal zu der Königsfamilie hin, zu den Leuten hin und steht halt da mit ihrem riesigen Drachen vor König Aegon, vor Alicent und so weiter. Und es ist so ganz klar, okay, wenn sie jetzt den Befehl gibt, Dracarys, wenn sie jetzt den Befehl gibt, Dracarys, dann war's das. Dann ist der Tanz der Drachen vorbei, bevor er so richtig
dann
angefangen hat.
Dann gäbe es keine zweite Staffel mehr. Außer die Abenteuer von Rhaenys und Maelys in Westeros.
Genau.
Oder so.
Also, wenn sie das tut, dann würde sie auch Rhaenyra auf jeden Fall einen Gefallen tun. Aber wir haben ja schon davor gesehen, also sie ist niemand, sie hat so einen moralischen Kern. Und sie macht Sachen nicht einfach nur, weil sie jetzt in dem Moment richtig wären oder einfach wären. Ich sag mal nicht richtig, sondern weil sie in dem Moment einfacher wären. Sondern sie hat so, sie steht zu ihrem Wort und es wäre falsch, einfach unschuldige Leute zu töten, nur weil es dann Sachen einfacher macht. Und ich glaube
auch. Obwohl sie ja davor auch schon ein paar unschuldige Leute getötet hat, die waren zwar nicht royal, aber als sie da rausgebrochen ist, da sind ja schon so, denke ich mal, ein paar Menschen des Volkes aufgegangen.
Aber das war, ja, das stimmt natürlich.
Aber das war, ich weiß, was du meinst.
Das war nicht so ihr Befehl, weißt du? So.
Ja, sie gibt's, also ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass Rhaenys einfach so eine gute Königin gewesen wäre, weil sie ist einerseits, ist sie sehr ruhig und denkt sehr viel über Sachen nach, auch sehr logisch, also sie ist super intelligent und sie weiß auch immer, was genau abgeht. Sie kann die Menschen voll gut lesen und sie wägt immer die unterschiedlichen Punkte ab. Das haben wir ja auch schon gesehen als Rhaenyra sie um Hilfe gefragt hat. Da hat sie ja auch dann quasi umgeschwungen und hat dann doch wieder Rhaenyra supportet. Und ja, dann hat sie aber trotzdem, was du halt gerade meinst, diesen Kern von Moral oder auch sie greift dann doch mal eher doch auf, zieht etwas aus ihren Emotionen raus, was, glaube ich, auch passiert ist in der Situation und weswegen ich auch glaube, dass sie deswegen auch die Familie nicht umgebracht hat, also die Grünen.
Ja, und also die Showrunner haben, oder Ryan Condal hat auch in der Inside the Episode-Folge gesagt, dass sie sieht ja, dass sich Alicent so schützend vor ihre Familie stellt. Und sie als Mutter kann das irgendwie nachvollziehen, so diese Muttergefühle. Und sagt, okay, ich habe den Großteil meiner Familie verloren. Ich nehme dir jetzt nicht deine Familie weg oder ich lösche jetzt hier nicht einfach eine Familie aus.
Das ist witzig, weil ich wollte eben gerade noch sagen zu dir, dass ich vergessen habe, die Inside the Episode-Folge zu gucken heute. Als du eben so meintest, war ich so, ah, verdammt, ich habe die gar nicht gesehen. Und ich habe sie tatsächlich in meinen Notizen aufgeschrieben, Zitat, außerdem hätte sie einfach mal alle braten können und der Dance of the Dragons wäre gegessen gewesen. Und dann gab es einen Alicent stellt sich vor Aegon-Move und wahrscheinlich hatte Rhaenys einen Muttermoment. Das waren meine hochqualifizierten Notizen. Und ich habe mich aber auch gefragt, einerseits, ja klar, das ergibt voll Sinn, aber sie hätte Alicent ja auch umgebracht, dann hätte Alicent ja gar nicht gewusst, also dass sie wäre ja auch weg gewesen. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade so erkläre, aber Alicent hätte ja nichts davon, dass ihre Familie ausgelöscht wurde oder nicht ausgelöscht wurde, wenn sie selbst tot ist. Warte, nee, das war
ich
nicht
verstehe,
richtig.
Was du meinst. Ja, das ist mir auch in dem Moment aufgefallen, als ich es gesagt habe. So, ja, okay, sie will ihr nicht die Familie nehmen, aber sie wäre dann ja eh tot, wenn sie mit
dann
verbraten
ist es auch
wird.
Egal.
Dann
so.
Ist es auch wurscht, aber es wäre trotzdem falsch. Auch wenn
man sieht halt, genau, Moral von Rhaenys, sie ist die Beste, sie hat drüber nachgedacht. Ja, lieben wir.
Und jetzt fliegt sie davon, um Rhaenyra zu warnen. Ja. So habe ich das zumindest interpretiert. Ja. Denn die weiß ja von dem Ganzen immer noch nichts. Bis
ich weiß
jetzt.
Gar nichts.
Und das wird sich jetzt ändern in der nächsten Folge. Ich verrate noch nicht, wie sie heißt, weil das eventuell ein Spoiler sein könnte. Aber ich könnte mir vorstellen, nur meine Spekulation jetzt, wo wir, jetzt haben wir eine ganze Folge lang nur das Ganze aus King's Landings Sicht gesehen und aus der Sicht von Alicent. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt die nächste Folge genau das Gegenteil, das Gegenteil ist. Also, dass da jetzt nur noch Rhaenyra sehen muss, wie halt ihr Anspruch zerbröselt ist und was sie jetzt daraus macht. Also ich bin mega gespannt und also die Folge war richtig spannend. Und ich bin gespannt, wie sie das jetzt noch toppen wollen, beziehungsweise was jetzt als nächstes passiert.
Ja, so geht's mir auch. Also nächste Woche ist ja einfach schon das Finale und ich glaube, danach gucke ich einfach alles nochmal am Stück durch. Also mal schauen. Ja. Och Gott, dann ist unsere heilige Montagstradition weg erstmal.
Ja genau, aber eine Folge gibt's ja noch insofern.
Genau, eine gibt's noch, eine letzte wird noch kommen, die könnt ihr euch dann noch anhören.
Eine Woche noch, darauf können wir uns freuen, aber darauf könnt ihr euch auch nochmal freuen.
Genau.
Insofern, das war's für dieses Mal und dann sehen wir uns nochmal ein letztes Mal nächste Woche. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast und folgt uns auf Spotify. Da würdet ihr uns sehr helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.